Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine.
Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Zukunftspodcasts. Ich bin heute im Karolinenviertel und spreche mit Katja Kraus. Die Fußballerin stand in den 90er Jahren für die Nationalmannschaft im Tor und in der Liga spielte sie beim HSV und wurde mit dem FSV Frankfurt zweimal deutsche Meisterin und mehrfach Pokalsiegerin. Nach ihrer aktiven Zeit startete Katja Kraus als Managerin durch, zunächst als Marketingvorstand beim HSV und seit 2013 dann in der Hamburger Kreativwirtschaft. Sie ist Managing Partner der Agentur Jung von Matt Sports. Mit ihrer Kompetenz, strategischem Denken und guter Führung hat sie auch abseits des Platzes den Sport geprägt. Katja Kraus ist außerdem absolutes Vorbild im Kampf um die Gleichstellung im Sport und hat als Autorin auch noch Bücher dazu veröffentlicht. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören, beim spannenden Gespräch über die Möglichkeiten, mit Sport die Zukunft einer Stadt zu gestalten. Hallo Frau Kraus, schön, dass Sie Zeit für uns haben und dass wir uns mitten im absoluten Sportsommer hier treffen zwischen Fußball-EM und Olympischen Spielen, die vor der Tür steht. Wie haben Sie bisher den Sportsommer erlebt?
Also gerade aktuell natürlich mit einem faszinierenden Wochenende. Es gab ein Europameisterschaftsendspiel, es gab zwei interessante Wimbledon-Endspiele. Also ich bin ein bisschen verkatert, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie ich jetzt damit umgehen soll, dass diese Europameisterschaft vorbei ist. Aber glücklicherweise gibt es jetzt Tennis in Hamburg und bald beginnen schon die Olympischen Spiele.
Ja, das ist natürlich ein Highlight, was die Stimmung voraus schon mal ein bisschen anhebt. Wie können Sie sagen, Sie haben natürlich Deutschland auch mitgefiebert und jetzt, so wie haben Sie gehalten, England oder Spanien? Ne?
Also ich muss gestehen, weil ich Fußball wirklich liebe, ich habe selbst mal Fußball gespielt, ist Spanien mein Team gewesen und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass sich Qualität auch wirklich durchgesetzt hat. Also ich mag einfach diese Art und Weise Fußball zu spielen unglaublich gerne. Ich finde, es sind faszinierende Spieler in der spanischen Mannschaft. Also ich habe mich sehr gefreut. Ich fand, es war ein tolles Ereignis. Ich habe schon, als ich ein kleines Kind war, meine Restlebenszeit immer errechnet anhand der Frage, wie viel Fußballweltmeisterschaften ich noch erlebe. Und seit es demnächst kürzlich einstellig wurde, habe ich das dann erweitert um Europameisterschaften und Frauen-WMs und EMs und so. Und jetzt sieht's wieder ein bisschen besser aus, liebe Lanz. Aber ich habe es einfach geliebt. Ich mag diese Stimmung im Land. Ich mag dieses Gemeinschaftsgefühl, das daraus entsteht, wenn die Menschen was zu besprechen haben am Morgen, nämlich die Spiele des vergangenen Tages. Und ich kenne eigentlich kein Thema mehr, das auf diese Weise verbindet wie Sport und insbesondere wahrscheinlich Fußballgroßereignisse. Deshalb war das für mich, waren das faszinierende, tolle 4 Wochen.
Ich kann das absolut teilen. Nach meinem Empfinden ist die EM nicht ganz an die WM 2006 rangekommen, was nochmal größer war und noch mehr so Wow-Effekt irgendwie dann hier ausgelöst hat, auch dabei. Es ist aber auch insbesondere ein großer Wirtschaftsfaktor, ja, also die ganzen Touristen, die hier ins Land kommen, Image-Effekte, die man hat. Und es gibt immer wieder Studien, die auch das so belegen, dass gerade die weichen sozialen Effekte, dass die durch solche Veranstaltungen Zusammenhalt, bisschen Civic Pride, dass das eigentlich der wahre Nutzen ist dieser Sportgroßveranstaltung.
Ja? Können Sie das? Ja, ich weiß gar nicht, wie es wirtschaftlich zu bewerten ist im Vergleich zum Taylor Swift Konzert in Hamburg. Das müsste man mal auswerten tatsächlich. Aber in jedem Fall gibt es ganz viele Aspekte, die dabei eine Rolle spielen, also wie sich eine Stadt präsentiert. Ich habe tatsächlich vieles gelesen an Stimmen von internationalen Gästen, die beschrieben haben, was sie erlebt haben und neben natürlich der Deutschen Bahn, die in nahezu jeder Stellungnahme vorkam, habe ich häufig gehört, dass Hamburg als Stadt auch wirklich sehr, sehr bewusst wahrgenommen wurde und auf den Reiseplan genommen wurde. Das ist natürlich ein sehr unmittelbarer Nutzen. Ich habe das Gefühl, es war, wie Sie sagen, es war nicht das Sommermärchen und auf der anderen Seite, aber war es dann doch erstaunlich, wie viel Lust die Menschen hatten, von der deutschen Nationalmannschaft wieder unterhalten zu werden. Mhm. Und auch wie wohlwollend sie tatsächlich waren. Darin dokumentiert sich tatsächlich die Lust der Menschen an einem positiven Grundgefühl, mhm, an guter Laune. Das setzte so ein bisschen auf dem bestehenden Sentiment auf und hat sicherlich was dazu beigetragen, dass es so eine positivere Grundeinstellung gab in der Zeit. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich nicht erinnern, dass ich mal ein Sportturnier mit so viel politischer Symbolik gesehen habe. Also es sind einfach unglaublich viele Aspekte drin, zu denen man sich auseinandersetzt. Mhm. Auch ein bisschen Fußball.
Ja, ein bisschen Fußball auch, aber auch Integrationseffekte natürlich irgendwie ganz, ganz stark. Ne? Fußball verbindet eigentlich alle Völker, aber auch Leute, die hier leben, und schweißt die Menschen auch wieder zusammen. Und das ist ja auch eng verwandt mit dem Thema Gleichstellung der Geschlechter im Fußball. Ein Thema, was Ihnen auch sehr am Herzen liegt. Und Sie haben auch mal betont neulich, dass Frauen nicht bloß als Anhängsel des Männerfußballs behandelt werden dürfen. Wie kommt diese Aussage? Ist das immer noch so, dass Frauenfußball irgendwo unter Ferner liefen ist aus Ihrer Sicht? Hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Ne?
Also da können wir uns an den Fakten orientieren. Im Management der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga sind aktuell 3 Frauen, was 2% entspricht. Das ist extrem wenig. Es gab in den letzten 5 Jahren tatsächlich etwa 30% Personalveränderungen. Auch da wurden nur 15% der frei werdenden Stellen mit Frauen besetzt. Im DAX sind wir gerade etwas über 50. Mhm. Also wenn wir uns an den Fakten orientieren, muss man sagen, ist klar zu wenig. Warum problematisiere ich das? Mhm. Weil ich tatsächlich, ich habe es schon gesagt, Fußball bedeutet mir viel. Ich glaube, dass er wichtig ist für unsere Gesellschaft und deshalb muss er auch zukunftsfähig sein. Und um zukunftsfähig zu sein, braucht es einfach Offenheit, es braucht Diversität, es braucht Führungskräfte, die über den eigenen Horizont herausblicken und die das Interesse daran, Gesellschaft wirklich zu repräsentieren. Wir lieben den Fußball, weil er so ist, wie wir ihn gerade beschrieben haben. Er ist bunt, mhm, es kommen unterschiedliche nationale Mentalitäten, Herangehensweisen. Die Georgier wollten sich hier als Nation präsentieren. Mhm. Also das macht es so besonders, aber die Entscheidungsgremien sind rein homogen männlich und daraus entstehen nicht die besten Lösungen.
Okay, und was könnte man tun, um was zu ändern aus Ihrer Sicht? Was müsste man tun?
Frauen und insbesondere unterschiedliche Biografien in Entscheidungspositionen bringen. Wir haben auch 0 internationale Biografien in der Fußball-Bundesliga. Es gibt ein paar doppelte Staatsbürgerschaften in den Sportverantwortlichkeiten, aber ansonsten ist in einem internationalen Geschäft, haben wir rein deutsche Führungskräfte einer relativ kleinen Alterskohorte. Also das hat auch was damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren nicht besonders erfolgreich gewesen sind mit der deutschen Nationalmannschaft, weil die Auseinandersetzung mit der Frage, wie gut sind wir eigentlich noch, das Brechen von Glaubenssätzen, Deutschland ist eine Turniermannschaft, wir haben die besten Torhüter, das stimmte halt alles nicht mehr. Also wenn man sich immer in einer homogenen Gruppe bewegt und auf die gleiche Weise über Fußball denkt, dann entstehen daraus nicht nur nicht die besten Ideen, sondern es entsteht auch eine Überlegenheit, die total verpasst, dass andere Länder sich permanent weiterentwickelt haben, während wir eigentlich ganz zufrieden sind, gewesen sind mit dem, was wir glaubten, was deutsch ist.
Hm. Ja, spannender Gedanke und Ansatz. Sie sind ja auch aktiv in einer Initiative, die nennt sich Fußball kann mehr und richten auch gemeinsam mit der Stadt hier in Hamburg den Hamburg Sports Summit aus. Können Sie uns da noch ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was sich dahinter verbirgt und was die Anliegen sind?
Ja, das war eine großartige Veranstaltung, die wir in diesem Jahr zum ersten Mal durchgeführt haben. Die Stadt Hamburg, der Sport- und Innensenator, Innen- und Sport wahrscheinlich, weiß nicht, was ihm lieber ist, sagt man, hat uns beauftragt.
Ich glaube, lieber der Sportsenator.
hat uns beauftragt, während der Europameisterschaft diese Plattform zu nutzen, ein Zeichen für Equality zu setzen. Mhm. Und das Anliegen ist, mehr Frauen und Mädchen in den aktiven Sport zu bringen. Insbesondere nach Corona ist die Zahl bei Frauen und Mädchen insbesondere gesunken. Und dann haben wir diese Veranstaltung in der Elbphilharmonie durchgeführt. Das war unser Ansatz, wirklich auch groß zu denken. Wir hatten sehr beeindruckende internationale Gäste und werden jetzt ein White Paper veröffentlichen, um es auch operationalisierbar zu machen und tatsächlich den Clubs, Verbänden, Institutionen rund um den Sport mit an die Hand zu geben, wie man Diversität eigentlich hinbekommt.
Spannend. Ich glaube, das leitet auch wunderbar über zu dem ganzen Themenkomplex, den ich gerne anschneiden würde jetzt. Dieser Podcast nennt sich Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon? Und diese Strategie der Handelskammer legt einen großen Schwerpunkt auch auf die lebenswerte Metropole Hamburg, ja, weil die einfach aus sich heraus selbst ein Wirtschaftsfaktor ist. Ja, ganz, ganz viele Unternehmen sind in diesem Segment unterwegs, in der Freizeitwirtschaft, Sport gehört mit dazu, aber auch Kultur und andere touristische Anbieter. Aber das ist eben auch ein ganz entscheidendes Thema, die Lebensqualität einer Stadt für das Image und damit die Attraktivität für Investoren, Touristen und vor allem Fachkräfte, die dringend benötigt werden. Und insofern uns fehlen bis nächsten 10, 15 Jahren 120.000, 130.000 Fachkräfte in dieser Stadt. Wir sind erst am Anfang dieser Lücke. Glauben Sie, dass Sport eine Active City, aktive Stadt dazu beitragen kann, dass Hamburg wirklich attraktiv ist für Menschen, die hier arbeiten wollen? Ne?
Davon bin ich überzeugt. Wenn wir darauf schauen, welche Städte uns so im internationalen Abbild besonders gut gefallen, wie die Ausstrahlung verschiedener Städte ist, dann ist Sportivheit sicherlich etwas, was immer auch attraktiv ist. Also Hamburg hat eine Menge Anziehungspunkte und wird, glaube ich, insgesamt von den Menschen sowieso sehr, sehr positiv wahrgenommen. Aber dazu trägt eben auch bei allein die Tatsache, dass wir die Alster haben. Und ich kann das jetzt aus Erfahrung, ich lebe seit 25 Jahren in Hamburg, lassen Sie mich schätzen, wahrscheinlich bin ich ungefähr 7.500 Mal rumgelaufen. Schon mal für sich tatsächlich, zu HSV-Zeiten bin ich oft mehrfach rumgelaufen, da war der Druck so arg, da musste ich das irgendwie noch wieder loswerden. Aber natürlich sind das Aspekte, die total wichtig sind in der Wahrnehmung. Natürlich auch die Attraktivität von Sportvereinen, nostalgischer Aspekt sicherlich, aber eben auch einer, der nach vorne gewandt extrem wichtig ist.
Und wir sehen insgesamt so, wenn wir einmal auf die ökonomischen Indikatoren gucken, Hamburg haben wir uns mal angeschaut, jetzt auch 4 Jahre, nachdem wir diese Strategie auf den Weg gebracht haben mit Hamburg 2040, wo stehen wir? Und da gibt es so ein relativ klares Zwischenfazit. Hamburg ist im nationalen Bereich Spitze, ja, Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit, Lebensqualität, ganz hohe Indikatoren in den nationalen Rankings. Aber das trügt so ein bisschen darüber hinweg, dass wir international durchaus auch andere Positionen einnehmen im Wettbewerb. Ja. Und deswegen nochmal die Frage auch so, wie steht's im Sport, in der Lebensqualität aus Ihrer Sicht? Spielen wir da auch weltweit schon in der Champions League oder sind wir eher nur nationale Spitze?
Also für nationale Spitze
jenseits
sind,
von fußballerischen.
Wollte ich gerade sagen. Also da können wir jetzt schon zum Beispiel nicht über Fußball reden. Aber wir haben immerhin einen Erstligisten jetzt wieder. Aber natürlich sind das Aushängeschilder in der Wahrnehmung der Stadt von außen, selbstverständlich. Also der HSV hat über Jahrzehnte noch gezehrt von Generationen von Menschen, die sich 1983 mit dem Club verbunden haben, als sie Landesmeistersieger geworden sind. Und das ist etwas, was natürlich Anziehung bringt. Also ich glaube, die englischen Städte, die großartige Fußballclubs haben, mitunter sehen sich dann bei genauerem Hinsehen weniger attraktiv, stellen sie sich da als die Faszination, die der jeweilige Fußballclub nach außen hin ausübt, dann erstmal vermittelt. Und deshalb ist das ein wesentlicher Aspekt. Aber das andere ist eben diese Frage, wie sehr denkt man den Sport eigentlich in allen Aktivitäten mit? Und da habe ich den Eindruck tatsächlich, dass es hier ein großes Bestreben gibt, in den Sport zu einem wesentlichen Teil der Wahrnehmung der Stadt zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite, was mir dabei noch fehlt, ist tatsächlich auch innovativer zu sein. Wir sind ganz häufig noch so in diesen Vereinsstrukturen, Verbandsstrukturen gefangen. Wie ist die Entwicklung an Vereinsmitgliedern? Ich glaube, wir müssen weit darüber hinausdenken. Also es braucht zum einen das Thema Nachbarschaftssportarten, die nicht an Vereinsaktivitäten gebunden sind. Also wie schafft man niedrigschwelliger die Möglichkeit, Sport zu treiben, auch für Kinder und Jugendliche, in Kooperation mit Schulen intensivieren. Und das Zweite ist,
gibt es noch genug Sportplätze in Hamburg?
Ich sehe so oft, welche leer stehen tatsächlich. Mhm. Aber ich am Wochenende wollte ich zum Beispiel mal Padel-Tennis spielen und habe es noch nie gemacht und dachte, ich zeig das meinen Kindern mal. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass ich recht weit fahren müsste, um irgendwo spielen zu können. Und ich glaube, mehr Sportstätten, verschiedene Sportarten, auch zeitgemäße Sportarten immer wieder schneller verfügbar zu machen und dann auch flexibler darin zu sein, das ist ganz wesentlich. Und der zweite relevante Aspekt ist aus meiner Sicht, Technologie mitzudenken. Also Digitalisierung, wenn man Kinder und Jugendliche für Sport begeistern will, dann gibt es ein paar Dinge, die dem gerade entgegenstehen, nämlich andere Freizeitangebote. Aber wenn wir glauben, dass Sport wichtig ist, und ich bin davon überzeugt, mein Leben ist grundiert von meiner Zeit als Mannschaftssportlerin. Ich würde mir das, ich habe 3 Kinder, auch für meine Kinder wünschen. Und ich sehe aber, was sind deren Antriebsfaktoren? Und ich glaube, dass wir digitale Elemente einfach verbinden müssen mit Praxiselementen. Und die laufen einfach schneller, wenn sie getrackt werden, wenn sie die Schritte zählen und wenn wir es schaffen, dass die Trainingseinheit zu Hause irgendwie digital weitergeführt werden kann, dann glaube ich, dieses Thema Messen und Vermessbarkeit, permanentes Feedback zu bekommen. Wenn die spielen, bekommen sie irgendwie immer eine Info, auf welchem Level bin ich gerade, wie kann ich mich einsortieren. Das ist total wichtig geworden und ich glaube, wir müssen das für die Zukunft stärker mitdenken.
Das ist ein spannender Ansatz, ja. Zumindest bei mir zu Hause sind wir mehrfach mit Deutschland Europameister geworden. Jetzt auf der PlayStation, ja. Nur am Rande. Aber ich glaube, ein Hauptträger für die Inspiration von Kindern und Jugendlichen, um sozusagen nach vorne zu kommen, in die Vereine zu gehen, Sport zu inspirieren, ist ja eben auch Idole, Vorbilder. Ja, dieser Boris Becker-Effekt auf die Tennisvereine in den 80er Jahren ist ja immer sinnbildlich dafür, aber wir sehen das auch, also gerade, ich glaube, in London, die Olympischen Spiele 2012 haben auch einen Rieseneffekt auf die das gesamte Sportsystem in Großbritannien gehabt, dass die Vereine wirklich gewachsen sind wieder und die Sportförderstrukturen eben auch ganz anders organisiert worden sind. Insofern würde ich gerne mal zu diesem Komplex Olympische Spiele. Wäre natürlich ein wunderbares Vehikel, um seit es jetzt in Paris sicherlich auch wieder viele Jugendliche ansprechen wird als Plattform, um eben auch Sport zu machen, auch mit neuen Sportarten damit reinzugehen. Und in Deutschland, ja, in Hamburg, eigentlich sind das ja 24 auch unsere Spiele gewesen, die dann am Volksentscheid dann gescheitert sind. Aber der DOSB nimmt möglicherweise einen neuen Anlauf in der Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele. 2036 oder 2040 würde natürlich gut passen, auch zu diesem Podcast oder zu der Strategie. Meine Frage, wie sehen Sie das? Ja? Würden Sie es begrüßen, nochmal so eine Bewerbung auf den Weg zu bringen? Halten Sie es für erfolgsversprechend oder ist das eigentlich ein Traum aus vergangenen Zeiten, den wir sein lassen sollten?
Ich würde mal eins zurückgehen wollen, ehe ich Ihre Frage dann präzise beantworte, aber diese Frage nach den Idolen und sind Idole eigentlich noch diejenigen, die Kinder zum Sport motivieren. Da bin ich gar nicht so sicher. Im Fußball ist es tatsächlich so, dass junge Menschen gar nicht mehr so starke Vereinszugehörigkeit haben, sondern tatsächlich mit ihren Vorbildern reisen. Ich habe in den letzten 4 Wochen unzählige Musiala und Groß-Trikots gesehen. Ich glaube, jetzt werden wir eine Menge Jamals sehen demnächst und der FC Barcelona wird wahrscheinlich ein paar mehr Fans bekommen. Bei den Olympischen Spielen habe ich das tatsächlich in den letzten Jahren gar nicht mehr so wahrgenommen, die große Orientierung an Olympiasiegern, so wie das in meiner Kindheit zum Beispiel der Fall war. Wahrscheinlich hat das was mit der Vielzahl der Ereignisse und Reize zu tun. Also Vorbild ist dann wahrscheinlich nur noch ein Element. Und wir haben natürlich auch in den letzten Jahren außer im Fußball in Deutschland keine ganz großen Sportlerpersönlichkeiten auf dem Niveau von Steffi Graf, Boris Becker mehr gehabt. Das hat auch mit der Dominanz des Fußballs tatsächlich zu tun hierzulande. Aber das ist ein Aspekt. Ich glaube aber, dass der alleine nicht mehr stehen kann. Also wir können nicht einfach warten, bis wir wieder eine Steffi Graf haben, damit Mädchen Tennis spielen, sondern es geht darum, wie operationalisieren wir das? Also wie kriegen wir es tatsächlich hin, dass Mädchen Lust haben, Sport zu treiben, auch in der Pubertät? Was muss man dabei berücksichtigen? Wie schafft man Angebote, die es auch in dieser Zeit für Mädchen schön machen, Sport zu treiben? Und damit muss man sich aus meiner Sicht intensiver auseinandersetzen. Das Thema Olympische Spiele ist eines, das in der Vergangenheit tatsächlich wie viele Dinge durch das Misstrauen an die austragenden, den austragenden Institutionen gegenüber sehr negativ besetzt war. Mhm. Ich möchte natürlich Olympische Spiele am liebsten in Hamburg haben, gerne in Deutschland, weil ich habe es gerade schon gesagt, ich finde das ungeheuer bereichernd, wenn Menschen aus der ganzen Welt hierher kommen und auf ihre Weise feiern, sich freuen, Sport treiben. Davon können wir alle nur profitieren. Allerdings ist auch da wirklich notwendig, erstmal eine andere Glaubwürdigkeit zu schaffen, dass das im Sinne der Menschen in einem Land, in einer Stadt stattfinden soll und nicht, weil es andere weitestgehend wirtschaftliche Interessen gibt, die dann irgendeiner Institution zugutekommen, für die keinerlei Transparenz besteht, auch keine Transparenzregeln. Das ist etwas, was die Menschen, glaube ich, dagegen in den letzten Jahren immer wieder aufgebracht hat.
Ja, ich glaube, es ist nicht die Gretchenfrage rund um diese Sportgroßveranstaltungen, FIFA, IOC, wie ist eigentlich das Image, wem kommt das am meisten zugute? Ich sag mal, ist das jetzt mehr eine persönliche Wahrnehmung, dann ist es, glaube ich, schon so, dass im IOC ein gewisser Reformprozess stattgefunden hat, was diese Vergabe angeht, aber auch beim DOSB ganz viel darüber nachgedacht wird, wie kann man eigentlich diese Kritik aufgreifen und dem gerecht werden und auch zeigen, dass Olympische Spiele halt auch anders gehen. Ja? Also dass man sozusagen nicht nur in Staaten, denen das egal ist, sozusagen, will ich mal vielleicht so formulieren, diese Spiele mit vergibt. Und deswegen so mal die Frage, beobachten Sie das auch, dass da beim IOC ein Umdenken stattfindet und der DOSB versucht ja auch, wenn ein Konzept zu etablieren, um mit mehreren Ausrichterstädten gemeinsam eine deutsche Bewerbung auf den Weg zu bringen, damit man eben auch eine Nachhaltigkeit im Sportstättenbau hat und nicht sozusagen Strukturen nur für 14 Tage schafft.
Ja, ja, darum geht es, glaube ich, vor allem. Ne? Mhm. Also diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Und wenn wir Sportgroßveranstaltungen perspektivisch in demokratischen Staaten haben wollen, dann sind genau diese Aspekte wichtig. Zum Beispiel bei dieser gerade stattgefundenen Europameisterschaft ist der Nachhaltigkeitsgedanke aus meiner Sicht absolut nicht ausreichend berücksichtigt gewesen. Es hätte so ein Leuchtturmprojekt für nachhaltige Großveranstaltungen sein können, ist es nicht.
Okay. Warum nicht? Weil
das Thema von Anfang an gar nicht ausreichend mitgedacht wurde. Und das ist etwas, was man tatsächlich viel stärker berücksichtigen. Wir werden einfach wahrscheinlich keine Städte mehr damit konfrontieren können, außer tatsächlich in nicht demokratischen Staaten, in denen etwas anderes damit verbunden ist, also anderes Kalkül dahinter steht oder wenn eine Weltmeisterschaft in Katar stattfinden soll. Wir werden das nicht mehr hinbekommen, wenn wir nicht ein Sportstättenkonzept haben, das den Menschen für die Zeit danach absolut zugänglich ist. Neu gebaute Sportstätten, die dann wieder abgebaut werden müssen, also die einfach keinen Sinn ergeben für die Menschen, das wird nicht mehr vermittelbar sein. Und deshalb, glaube ich, ist es der wesentliche Teil eines Ausrichtungskonzeptes, genau so zu denken und dementsprechend auch die Vergabe dorthin zu gewährleisten, wo genau das machbar ist. Und da ist das eine der Prozess, der dann nicht mehr korrumpierbar ist, so wie das in der Vergangenheit häufig der Fall gewesen ist, sondern es geht dann tatsächlich darum, das auch direkt mitzudenken bei der Vergabe. Wo ist es eigentlich möglich?
Und ich sag mal, die nächsten drei Olympischen Spiele sind jetzt Paris, Los Angeles, Brisbane, ne, in Australien, wo ich sage, das sind wahrscheinlich auch jetzt erstmal auch alles demokratische Ausrichterländer und dass es so bleibt, ja. Und insofern, diese Themen spielen ja alle eine Rolle, auch gerade in Paris, ja, wo es ja auch durch eine sehr kritische Öffentlichkeit gibt, traditionellerweise, und diese Nachnutzungsgedanken eigentlich immer eine große Rolle spielen müssten. Wenn ich mich daran erinnere, an diese Hamburger Bewerbung von damals, dann gab es ja schon auch Nachnutzungskonzepte, dass es eigentlich die Olympischen Spiele als Teil der Stadtentwicklung gesehen wurden. Dass man sagte, man möchte auf dem Grasbrook Olympische Spiele ausrichten, danach einen neuen Stadtteil entwickeln und dass sie das machen. Insofern, ich glaube, war dieser Grundgedanke damals schon auch mit verankert. Aber haben Sie eine Idee, was man anders machen könnte als Stadt, als Ausrichter, um diesmal die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich zu begeistern für so eine Idee? Haben Sie da noch vielleicht eine Idee?
Naja, also zum einen, es funktioniert definitiv nur partizipativ. Das ist, wenn ich nochmal darüber nachdenke, jetzt gerade, wie ich die letzte Bewerbung wahrgenommen habe oder was dann die maßgeblichen Reaktionen der Menschen waren, dann haben sie sich einfach nicht beteiligt gefühlt. Mhm. Und von Anfang an den Menschen zu vermitteln, was eigentlich ihr Nutzen ist aus dieser Zeit, neben der Tatsache, dass viele faszinierende Nationalitäten, Persönlichkeiten hier in dieser Stadt sind oder in einer Stadt sind, ist es tatsächlich, wie ist das für mich dann weiterhin nutzbar? Also was habe ich eigentlich tatsächlich davon aus? Also Lifetime-Momente, was ja auch schon eine Menge wert ist. Aber das ist aus meiner Sicht nicht ausreichend passiert. Und ich glaube unbedingt, dass es notwendig ist, die Menschen daran zu beteiligen. Übrigens ein ganz spannender Vergleich ist ja hier in unserer Stadt diese Elbphilharmonie gewesen. Also die Menschen irgendwann auch nicht mehr verstanden, was passiert da eigentlich. Es wird dauert lang, es wird teuer. Was habe ich eigentlich damit zu tun, wenn wir ein schönes Gebäude für die Postkarten haben oder an Mitternacht an Silvester, die dann um die Welt gesendet werden, aber es für mich einfach kein Herzensthema ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich dann gelungen, den Menschen zu vermitteln, das ist euer Gebäude und das ist intelligent gewesen und so müsste es eben dann auch bei Olympischen Spielen sein.
Ja, ich glaube, als Volkswirt gibt es den Begriff des Erfahrungsnutzens, dass man sich auch erstmal das erleben muss, um dann zu sagen, ja, es hat doch diesen Effekt. Und ich glaube, das ist bei eben auch gerade so größeren Veranstaltungen, Großprojekten, Elbphilharmonie, da ist vorher auch viel Kritik. Jetzt genießen das alle, dass sie auch da ist und dass man das machen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch so wäre, wenn wir Olympia in Hamburg hätten. Aber das ist jetzt persönliche Ansicht. Sie haben noch ein ganz spannendes Stichwort genannt vorhin, das war die Dominanz des Fußballs im Sport. Ne? Das Olympia, würde ich sagen, ist Fußball eine Randnotiz, da spielen andere auch eine große, große Rolle. Wir sehen das, wir beobachten das natürlich, wie viel Sponsoring-Geld auch in den Fußball geht und was sich da für einen Wirtschaftsfaktor entwickelt hat. Andere Athleten, die mal von der Leistungsklasse her auf Weltklasse-Niveau sind, brauchen Förderung oder wenn es so im Amateurbereich machen. Es gibt das Team Hamburg hier, sozusagen die Athleten, die jetzt nach Paris für Hamburg auch mit antreten, dass sie auch eine finanzielle Unterstützung kriegen, um überhaupt in der Lage zu sein, ihren Weltklasse-Sport zu betreiben und das zu machen. Was sind Ansätze auch, Sie haben ja auch einen spannenden beruflichen Hintergrund mit Jungfermann Sports, um mal zu gucken, wie kriegt man vielleicht auch andere Sportarten, die bisher ein bisschen im Rand stehen, wie kriegt man die so ins Rampenlicht gesetzt, dass die Dominanz des Fußballs vielleicht nicht überall zu sehen ist.
Ja, das ist hier in Deutschland natürlich extrem, ist in anderen Ländern anders. Aber wir haben hier einfach eine Jahrzehnte, man muss auch übrigens sagen, Männerfußballtradition. Also Frauenfußball ist ja auch nochmal anders zu bewerten. Aber deshalb ist es ja umso interessanter, tatsächlich andere Sportarten anzuschauen. Also wir arbeiten hier sehr strategisch und dementsprechend auch mit Unternehmen, die Interesse haben an Sportsponsoring, genau daran eben hinzuschauen, was passt genau und wo schafft man es, gemeinsam mit der Sportart, mit dem Sportler eine Geschichte zu erzählen, die eben besonders ist. Und im Fußball ist es ganz häufig so, dass man sich einreiht zwischen vielen, vielen Sponsoren, die auch viel Geld reingeben, aber eben häufig nicht mehr dieses Interesse an den großen Geschichten haben, das vereinzelt so. Aber ganz viele andere Sportarten, Sportlerinnen und Sportler, insbesondere auch übrigens Frauensport, ein Schwerpunkt hier auch in unserer Firma, an dem wir uns in den letzten Jahren sehr viel Wissen geschaffen haben, ist etwas, was in Amerika gerade zum Beispiel einen unglaublichen Wert hat. Hierzulande immer noch total vernachlässigt, wenn wir da die Media Coverage angucken von Frauensport im Vergleich zu Männersport ist unter 10%. Das ist verheerend tatsächlich. Ich glaube, da geht es tatsächlich auch darum, Investments zu leisten in andere Sportarten, in Sportlerinnen und Sportler. Man sollte das behandeln, ich argumentiere so immer für den Frauenfußball wie ein Startup eben. Also die Frage wäre, würde die gleiche Aufmerksamkeit, die gleiche mediale Berichterstattung, würde das rund um eine Frauen-Europameisterschaft passieren, eins zu eins wäre es dann eben, wäre die Aufmerksamkeit die gleiche oder die Faszination dafür. Und das finde ich eine ganz spannende Frage, wenn wir uns gerade das letzte Wochenende und Wimbledon anschauen. Im Tennis ist es paritätisch, Die Frauen sind genauso begeistert gefeiert wie die Männer. Das ist einfach selbstverständlich machbar. Wir haben jetzt zum ersten Mal übrigens in Paris Olympische Spiele, in denen genauso viel Athletinnen wie Athleten teilnehmen. Wenn ich mir die Verlaufskurve anschaue, es war mir gar nicht so bewusst, dass es so drastisch ist. Verrückt eigentlich, dass Olympische Spiele jahrzehntelang mit 80% männlichen Teilnehmern stattgefunden haben.
Ja, aber es ist in der Tat ja faszinierend. Es gibt so viele Sportarten, wenn man das auch so durchgeht. Biathlon oder Schwimmen oder Leichtathletik, das gucken Leute, wie selbstverständlich jetzt bei Olympia und sagen, ja, und es geht um Medaillen für Deutschland so, und da ist sozusagen, ob das jetzt von Frauen oder Männern, im Gegenteil, da freut man sich, ist wie selbstverständlich. Weil es in Fußball, vermutlich andere Mannschaftssportarten, wenn ich so durchgehe, Handball oder so, auch eher weniger Aufmerksamkeit mit drauf. Ist das ein Mannschaftssportsthema oder ist das ein
Die Aufmerksamkeit, meinen Sie? Also das, nein, es ist Fußball. Und ansonsten ist es tatsächlich die Frage, wie erzählt man gute Geschichten? Also wir hatten doch gerade ein herausragendes Handballturnier zum Beispiel hier in Deutschland, weil es einfach sehr gut gemacht war.
Ich meine jetzt sozusagen diese Aufmerksamkeitsdefizite zwischen Frauen, Disziplin und Männerdisziplin. Dass man das irgendwie Mannschaftssport, aber wenn ich jetzt mal so von meinem geistigen Auge durchgehe, würde ich, also das ist eine vielleicht sehr subjektive Wahrnehmung von mir, ob es insbesondere Mannschaftssport ausgeprägt ist. Ne?
Das würde ich gar nicht sagen. Also die Berichterstattung ist bei Frauen in allen Dimensionen deutlich geringer. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, also diese Heldinnen und Helden über den Tag hinaus, auch bei Olympischen Spielen, die Wahrnehmung, die fehlt mir tatsächlich inzwischen. Also vielleicht ist es aber auch, ist auch Mario Götze als WM-Torschütze nicht mehr so sakrosant, wie Helmut Rahn es gewesen ist. Also ich weiß es nicht, vielleicht verändert sich das einfach aufgrund der Vielzahl der Highlights. Erlebnisse, diese Wahrnehmung.
Ja gut, Deutschland geht mit seinen Sporthelden nicht so gut, hat man immer gesagt. Ja, sieht so gut um. Das stimmt ein bisschen. Das ist bei Jan Ulrich, Beckenbauer, bei allen ist ja diese Themen dann auch immer. Aber gut, das nur am Rande.
Ist übrigens ein interessantes Thema, dass ich mich immer frage, ob wir nicht so gut mit den Helden umgehen oder ob uns Heldenhaftigkeit insgesamt sowieso suspekt ist und wir versuchen, wenn jemand besonders ist, ihn eher wieder zurückzuholen im Sinne der Egalität. Das kann durchaus sein, aber wir haben ja zum Beispiel auch keine Sportlerinnen und Sportler, die besonders politisch engagiert sind. Also auch das ist so ein Thema im Frauenfußball, sage ich immer, unsere Spielerinnen, die sind so zufrieden und haben diese Attitüde, dankbar sein zu sollen, dass ihnen bestimmte Dinge, Trainingsplätze, Trainer, was auch immer, Rahmenbedingungen entgegengebracht werden, so angenommen, statt viel, viel stärker für ihre Sache einzustehen. In anderen Ländern ist das anders, in den USA, in Skandinavien. Und wir haben da auch keine Tradition. Also wir haben keine Tradition, dass in Amerika, kann ich mir vorstellen, könnte wahrscheinlich auch ein Sportler Präsident oder Präsidentin werden. Davon sind wir meilenweit entfernt.
Ja, das stimmt. Aber wenn ich mal so sehe, letztes großes Politikum rund um Sport war ja damals auch die Regenbogenbinde der Fußballnationalmannschaft in Katar.
Ja, wissen Sie, ich glaube, dass wir da den Fehler häufig machen, dass wir das nicht unterscheiden, also was glaubwürdig ist und was nicht. Und ich glaube, dass man Dinge nicht konstruieren kann, insbesondere wenn Menschen sehr öffentlich sind. Und ein junger Fußballspieler, der die Frage, wie geht man mit Katar um, beantworten soll, ist einfach völlig überfrachtet, weil diese Frage ist politisch nicht beantwortet und dann sollen Fußballer das plötzlich beantworten. Das ist aus meiner Sicht komplett falsch gedacht. Wenn Sportler wirklich ein Anliegen haben, wie Mbappé jetzt zum Beispiel, ich glaube, es hatte Wirkung, sein politisches Statement während der Europameisterschaft, dann finde ich es großartig, wenn sie es tun. Aber man kann ihnen das nicht aufoktroyieren. Und der Fußball bietet aber so viele Themen an, Sie haben das eingangs gesagt, die er aus sich heraus verhandeln kann. Also diese Frage nach Integration, nach Diversität, nach Leistungskultur übrigens, ein ganz wesentliches. Und ich glaube, darüber sollte er wirksam werden, auch in Öffentlichkeit hinein, durch Beispielfunktion, aber auch durch ganz konkrete Aktionen. Ich finde zum Beispiel, die größte Errungenschaft des DFB ist, wenn ich mit meiner mittleren Tochter auf den Fußballplatz am Wochenende gehe und es ist immer, es gibt Plätze, es ist ein Schiedsrichter da, es funktioniert irgendwie der Spielbetrieb und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, dass sie auf 4 Tore spielen, nicht mehr auf 2 und dazu habe ich eine Meinung, aber es funktioniert einfach alles.
Die Meinung, ja?
Für mich ist das tatsächlich so, dass dass ich möchte am Wochenende ein Spiel haben. Also eines gegen eine Mannschaft und gewinnen oder verlieren. Und darauf arbeite ich am Wochenende hin. Und ich verstehe wohl, welche pädagogischen, fußballspezifischen Hintergründe solche Spielformen haben. Und ich finde auch, dass man sie im Training unbedingt machen sollte. Aber am Wochenende ist Spieltag. Und ich finde, da zieht man sich als Trainer ordentlich an und da geht man irgendwie, das ist bedeutsam.
Also meine Kinder haben jedes einzelne Tor gezählt, auf diesen kleinen Toren, das war völlig egal. Ja, ja, vielen Dank, das ist eine spannende Einsicht auch nochmal in Ihre Themen, die Sie auch persönlich umtreiben und die Kraft des Fußballs da auch zu nutzen. Und da ist ja auch gut, dass er eine gewisse herausgehobene Stellung auch hat in unserer Gesellschaft und eben da absolut verbindet. Und das war schon fast ein wunderbares Schlusswort, aber ich kann Sie nicht entlassen hier aus diesem Podcast, ohne Ihnen die Abschlussfrage auch zu stellen. 2040 ist jetzt noch 16 Jahre voraus. Es bedeutet ja Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon? Das ist unsere Strategie hier und das ist auch der Titel dieses Podcasts. Und ich glaube, ganz klar geworden ist, wir wollen von der Lebensqualität, Attraktivität des Standortes leben hier. Und da spielt der Sport eine ganz, ganz herausgehobene Rolle für die Zukunft der Stadt. Aber was würden Sie sich wünschen, was muss in den nächsten 15 Jahren, 16 Jahren getan werden, damit wir auch wirklich hier von der nationalen Spitze in die Weltklasse aufrücken in Hamburg?
In jedem Fall Parität bei den Entscheidungsträgern in allen Bereichen des Sports. Das halte ich für total wesentlich.
Vielen Dank.
Danke. Ja.
Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.